Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Unsere Autorin ist in Deutschland groß geworden und hier zur Schule gegangen. Die Ferien aber hat sie immer in Polen verbracht, bei ihrer Großmutter. In Deutschland ist sie Sophie, in Polen Soscha. Und mit beiden Kulturen und Sprachen groß geworden, fühlt sie sich ganz selbstverständlich als Deutsche und Polin. Seit ein paar Jahren aber spürt sie, dass sie in Polen nicht so richtig dazugehört. Und neuerdings springen sie fast überall im Alltag antideutsche Ressentiments an. Das nervt sie, irritiert sie und hat sie neugierig gemacht, woher diese kommen und wie sie ihnen am besten begegnet.
Da ist sie wieder, diese unsichtbare Mauer, an der ich mich hier immer wieder stoße. Weil sie in letzter Zeit immer wieder plötzlich da ist, wenn Menschen hier in Polen über die Deutschen, die Niemcy, sprechen. Hier im Theater hatte ich mein Handy in der Hand, als es passiert ist. Und seitdem zeichne ich auf. Die Qualität ist schlecht. Aber ich will den Moment festhalten, um zu verstehen, was passiert. Ich sitze im Teatr Powszechny, einem modernen, politisch engagierten Theater. Heute veranstalten sie ein Treffen mit Wanda Traczyk-Stawska, einer Polin, die während des Zweiten Weltkriegs am Warschauer Aufstand beteiligt war. Damals war sie 17 Jahre alt, eine Kämpferin gegen die deutschen Besatzer. Jetzt ist sie über 90, ist auf einen Rollator gestützt ins Theater gekommen, in ihrer schwarzen Uniform von damals mit der rot-weißen Armbinde. So sitzt sie im Scheinwerferlicht auf der Bühne. Neben ihr die Moderatorin. Sie bittet Wanda Traczyk-Stawska, ins Mikrofon zu sprechen.
Ich spreche laut genug. Ich war Lehrerin für Kinder mit Behinderung. Deshalb spreche ich laut, langsam und deutlich. Man versteht mich schon. Vor allem so interessierte Jugendliche wie ihr. Und die Alten auch. Sofern sie sich für Geschichte interessieren. Und Geschichte ist wirklich faszinierend.
Die Veranstaltung ist ausverkauft. Die Menschen im Publikum, etwa 200 Leute, sind mit Blumensträußen gekommen, manche mit einzelnen roten Rosen. Pani Wanda, Frau Wanda, sagen sie zu ihr, voller Bewunderung. Sie ist die Heldin des Abends.
Die Deutschen haben am 28. Juli verkündet, dass sich 100.000 Warschauer stellen müssen, um Schützengräben auszuheben. Und da hat ganz Warschau begriffen, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und dass die Deutschen uns nicht in Ruhe lassen werden.
Wenn sie vom Feind, den Niemcy, spricht, die uns vernichten wollen, dann fühle ich, zu diesem uns gehöre ich nicht. Dabei habe ich bisher mein ganzes Leben lang gesagt, ich sei Deutsche und Polin. Ich bin zwar in Deutschland geboren, in Deutschland groß geworden und zur Schule gegangen, aber die Ferien habe ich in Polen verbracht, bin mit beiden Sprachen aufgewachsen und habe in jedem Land einen eigenen Namen. In Deutschland bin ich Sophie und hier in Polen heiße ich Soscha. Aber seit ein paar Jahren merke ich, dass ich hier nicht ganz dazugehöre. Bin ich in den letzten Jahren deutsch geworden? Oder hat sich in Polen etwas verändert? Und was bedeutet das für mich und meine Identität? Ich will mich auf die Suche nach Antworten machen. Ich fahre Pani Wanda besuchen. Ich will sie fragen, ob sie die Deutschen noch immer hasst und wie meine Generation mit dieser Vergangenheit umgehen soll. Vor dem Busfenster weichen die Wolkenkratzer Wohnblöcken, dann ein Familienhäusern und kleinen Waldstücken. Lange hat mich die Zweite Weltkriegsvergangenheit nicht interessiert. Aber in den letzten Jahren dachte ich immer wieder daran. Vielleicht, weil ich in Warschau dem Krieg an jeder Ecke begegne. Hier erinnern so viele Schilder, Gedenktafeln und Denkmäler an den Kampf gegen die Deutschen. Vielleicht ging es auch damit los, dass die polnische Regierung plötzlich von Deutschland Reparationen fordert. Und mir immer bewusster wurde, dass ich mit Oma, die Besatzung und Krieg miterlebt hat, nie wirklich darüber gesprochen habe. Paniwanda wohnt in einer ruhigen Seitenstraße. Es riecht nach frisch gemähtem Gras und Pinienbäumen aus dem Nadelwald hinter den Häusern.
Hallo?
Ich bin schwach wie eine Fliege, sagt sie. Auf dem Tischchen neben dem Sofa liegen Tablettenpackungen und Taschentücher. Es riecht nach Menthol. Diese energische Frau, die vor 3 Wochen noch einen ganzen Theatersaal unterhalten hat, wirkt jetzt erschöpft und verletzlich. Ich bin dankbar, mit ihr sprechen zu dürfen, solange das noch geht.
Widziałam coś, co spowodowało, że w moim małym wtedy serduszku obudziła się taka nienawiść.
Ich habe etwas gesehen, was dazu geführt hat, dass in meinem damals so kleinen Herzen so ein Hass auf die Deutschen erwacht ist. So eine Wut, dass ich unbedingt schon erwachsen sein wollte, um als Soldatin mit einer Waffe in der Hand zu kämpfen. Die Deutschen haben unsere Straße bombardiert. Und ich wollte nach draußen rennen, um zu sehen, wo die Bombe eingeschlagen ist. Das bombardierte Haus war auf der anderen Straßenseite. Eine Frau rannte heraus, mit einem Baby auf dem Arm. Das war noch ein Moment der Verwunderung. Dass da jemand rausrennt, da war ja Rauch, der Bombeneinschlag noch in den Ohren. Und dann habe ich gesehen, dass die Deutschen auf das Baby schießen. Ich war Zeugin davon, wie das Kind zerfetzt wurde. Die Daunen flogen und diese Frau fast ihren Arm verloren hat. Er hing so runter. Und dieser Augenblick ist bis heute in mir.
So etwas hat auch meine polnische Oma beschrieben. Deutsche Soldaten hatten das Nachbardorf niedergebrannt und dann eine Frau und ihre 2 kleinen Kinder erschossen. Als Oma mir zum ersten Mal davon erzählte, war ich ein Kind, trug Spaghetti-Träger-Tops und geflochtene Zöpfe und bekam eine Gänsehaut. Oma erzählte die Geschichte mehrmals, ich gewöhnte mich daran, aber fragte nie nach. Paniwanda erzählt, wie sie die 5 Jahre deutsche Belagerung erlebt hat. Das Töten, den Hunger und von dem Tag, als sie mit eigenen Augen mit ansehen musste, wie ihre Mutter erschossen wurde.
Wir, die Jugend, haben am stärksten gespürt, dass die Deutschen uns behandeln wie Untermenschen. Wir durften nach der Grundschule nicht mehr lernen, weil sie Übermenschen waren und wir Untermenschen. Und für uns war das ein Signal, dass wir um unsere menschliche Würde kämpfen müssen. Dieses Gefühl der Menschlichkeit und das Streben nach Gerechtigkeit um jeden Preis.
Deshalb hat sich Paniwanda über den Beginn des Warschauer Aufstands gefreut. Für sie war das ein Festtag, das hat sie bei der Veranstaltung im Theater erzählt. Doch ausgerechnet im Kampf, in dem Moment, in dem sie dem ersten deutschen Soldaten ins tote Gesicht schaut, ist ihr Hass auf die Deutschen verschwunden.
Ich verspüre einen großen Schmerz im Herzen, weil mein Bruder gestorben ist, meine Mama. Aber ich kann nicht mehr hassen.
Ich habe solche Wunden lange ignoriert, weil meine Familie doch ein Friedenszeichen war, ein Schlussstrich unter einem fernen, unsinnigen Krieg. Dabei standen die Brüder meiner Großmütter noch an unterschiedlichen Seiten der Front. Dass es Wunden gibt, die nie heilen, auch wenn das Leben weitergeht, das habe ich lange verdrängt. Und im Theater und hier am Sofa von Paniwanda begriffen.
Nie mehr Krieg. Die Menschen müssen lernen, dass wir alle gleich sind.
Sagt Paniwanda abschließend noch und ist trotzdem keine Pazifistin. Die Polen seien im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten allein gelassen worden. Deshalb sieht sie es als Pflicht an, heute den Ukrainern zu helfen.
Und den Deutschen würde ich zurufen, dass sie zumindest versuchen sollten, einen Teil ihrer Würde wieder zurückzugewinnen. Nie wird ihnen jemand verzeihen, was sie im Zweiten Weltkrieg mit den Juden gemacht haben. Aber auf ein Kind im Federbett schießen, was ist das für ein Held? Ich will sehr, dass die Deutschen das verstehen und der Ukraine helfen. Nicht so langsam, langsam, sondern sofort. Weil ein Krieg eine schnelle Reaktion erfordert. Je besser die Waffen, je mehr Munition, desto sicherer ist der Soldat, der kämpft. Das sage ich aus Erfahrung.
Zum Glück bin ich nicht die Einzige, die mit ihrer deutsch-polnischen Identität ringt. Ich habe mich mit drei Studierenden verabredet, die eine ähnliche Biografie haben und gerade ein Auslandssemester in Polen verbringen. So wie ich vor fast 10 Jahren. Wir treffen uns in einer gemütlichen Kaffeebar mit Retro-Möbeln.
Wenn ich mir vorstelle, dann sage ich meistens, dass ich aus Deutschland komme. Und dann sind erstmal alle komplett überrascht, dass man freiwillig Polnisch lernen will, weil es doch eine sehr anspruchsvolle Sprache ist. Aber ich versuche immer noch mein Bestes zu geben. Als meine Mutter damals nach Deutschland gekommen ist, wollte meine Oma väterlicherseits nicht, dass im Haus Polnisch gesprochen wird, was ich sehr schade finde.
David wuchs mit einer polnischen Mutter, aber ohne Bezug zu Polen auf, ohne Polnischkenntnisse. Das lag nicht nur an der Großmutter, sondern auch an der antipolnischen Stimmung bei ihm in der Stadt.
Ja, ich habe gerade so im Kindergarten und Mittelstufe schon einiges anhören müssen. Ja, bla bla, du trägst Pole, was weiß ich was. Das war tatsächlich nicht sehr angenehm, sowas zu hören. Auch wenn ich mich zu der Zeit auch nicht wirklich als Pole gefühlt habe, sondern als Deutscher.
Im Erwachsenenalter kam in ihm das Bedürfnis auf, nach Polen zu kommen. So geht es auch Maja und Julia. Sie hatte diesen Wunsch schon lange.
Ich hatte schon immer die Idee, dass ich gerne im Studium oder danach ein bisschen so meine Wurzeln erforschen möchte. Und ja, dadurch, dass es so ein großer Teil irgendwie auch meines Lebens ist, habe ich halt beschlossen, ich habe immer schon in Deutschland gewohnt, ich würde gerne auch mal quasi die andere Seite kennenlernen.
Und egal, was ich sehe, ob das irgendwie Gebäude, Straßen sind oder irgendwelche Möbel, alles erinnert mich an die Zeit damals in meiner Kindheit. Alles ist so mit Gefühlen geladen sozusagen. Freude über alles, was irgendwie schön hier ist, die deutlich intensiver ist, als wenn ich in einem anderen Land bin.
So wie Maja geht es mir auch, als ich mit 22 für meinen Erasmus nach Krakau gehe. Das Leben fühlt sich leicht und richtig an. Und gleichzeitig ist es das erste Mal, dass ich in Polen nicht mehr Soscha bin, sondern Sophie Rebmann. Und Dozenten auf der Seminarliste über meinen Nachnamen stolpern. Zum ersten Mal erlebe ich auch diese subtile Abneigung gegen Deutsche, diese unsichtbare Mauer. Wahrscheinlich, weil ich zum ersten Mal als Deutsche auffalle. Und weil damals eine antideutsche Stimmung in Polen aufkommt. 2013 strahlt das deutsche Fernsehen eine Geschichtsserie aus, die die polnische Untergrundarmee, also Kämpfer wie Pani Wanda, als Antisemiten darstellt. Und während ich in Krakau bin, greift Russland den Osten der Ukraine an. Daraufhin verhandeln Deutschland und Frankreich mit Russland und der Ukraine, ohne Polen einzubeziehen. Und das macht sich die Peace zunutze und setzt im Wahlkampf auf antideutsche Stimmung. Beim Gespräch in der Bar merke ich, Deutsche und Polin zu sein bedeutet, dass ich, genau wie David, Julia und Maja, nicht nur das eine oder andere sein kann. Beide Kulturen gehören zu meiner Identität. Mit allem, was dazugehört. Während meines Erasmus-Programms habe ich diese antideutschen Ressentiments nur selten zu spüren bekommen. Inzwischen springen sie mich fast überall an. Bei der Friseurin, die fragt, wieso die Deutschen den Polen immer so viel vorschreiben. Im Taxi, wo der Fahrer fragt, warum Scholz so ein Angsthase sei und ob ich ihm nicht mal ins Gewissen reden könnte. Und auf dem Markt, auf dem eine Verkäuferin mit einem Nicken in Richtung der deutschen Freundin neben mir sagt, dass die Deutschen willkommen sind, solange sie Polen nicht wieder überfallen. Zum Glück sind diese Ressentiments nie boshaft. Und doch nerven und irritieren sie mich. Und deshalb hake ich einfach mal nach. Auf dem Markt in meinem Warschauer Viertel. Nur Pan Mariusz will mit mir sprechen. Ein Apfelverkäufer aus einer Kleinstadt, etwa 60 Kilometer entfernt. Gerade sucht er einem Pärchen vor mir 6 süße Äpfel. Er packt sie in eine Plastiktüte und stellt sie auf die Waage. Das Geschäft laufe nicht gut, erzählt er. Sein Vater habe davon leben können, aber jetzt kaufen die meisten im Supermarkt. Ich frage ihn, was er von den Deutschen halte.
Ich habe nichts gegen die Deutschen, aber sie wissen vielleicht manche Dinge nicht. Aber von 1945 bis 1989 waren wir unter dem sowjetischen Schuh. Jetzt sind wir unter dem deutschen.
Er findet, dass Deutschland und die EU jetzt einen ähnlich großen Einfluss auf Polen ausüben wie früher die Sowjetunion. Das sagen auch staatsnahe Medien und Regierungspolitiker gern, wenn ihnen mal wieder ein EU-Gesetz nicht passt. Oder weil sie die Kritik zurückweisen wollen, die aus der EU kommt, etwa zum Umbau der Justiz oder zur Einschränkung von Frauen- und LGBTQ-Rechten.
Wissen Sie, wie die Transformation bei uns ablief? Dass die, die früher oben waren, weiterhin oben sind? Und weil es bei uns keine Arbeit gab, weil die meisten Fabriken für müdes Geld verkauft wurden, mussten die Menschen Arbeit suchen. Auf der anderen Oderseite haben sie die gefunden. Wir haben den Deutschen alle alten Autos abgekauft. So läuft das. Der Deutsche wird seinen Schrott los und wir freuen uns. So ist das.
Klar, der Übergang von einem Staatssystem ins andere hat vielen Menschen in Polen viel abverlangt. Und genau wie in anderen ehemals sozialistischen Ländern richtet sich die Kritik nun gegen die, die diese Politik zu verantworten haben. Aus der Sicht von Pan Mariusz, aus polnischer Sicht, ist das nicht nur die damalige polnische Regierung, sondern gleich der ganze Westen. Und hier vor allem Deutschland als Player innerhalb der EU.
Wir kamen zurecht, mal besser, mal schlechter. Egal ob die Kreuzritter, die Schwedenkriege oder die Besatzungen. Wir haben alle besiegt. Aber wirtschaftlich besiegen sie uns die ganze Zeit. Warum haben sie uns in die EU gezogen? Stellen Sie sich die Frage als Pole. Um uns zu helfen? Uns hat niemand niemals geholfen. Man hat uns deshalb da reingezogen, um uns das letzte bisschen Besitz zu entreißen.
Ich hatte den Eindruck, dass Polen sich selbst für die EU entschieden hat.
Wenn die Medien in ausländischer Hand sind und wir gute Werbung machen, dann fallen die Leute drauf rein.
Damit wiederholt er die Worte der aktuellen polnischen Regierung, die versucht, unabhängige Medien im Land zu diskreditieren. Was stimmt? Sie gehören oft ausländischen Medienkonzernen. Der einzige unabhängige Fernsehsender Polens, TVN etwa, gehört dem Discovery Channel aus den USA. Und viele kleine Zeitungen sind Teil des deutschen Springer-Konzerns. Es gibt auch andere Personen, die sagen, dass aus der EU viel Geld nach Polen kommt.
Wissen Sie, dass wir in so einer Situation sind, dass wir beispielsweise 101 zahlen und 30 bekommen? Nur darüber spricht man nicht. Alle freuen sich, dass man uns Straßen baut. Erst hat man unsere Zementwerke verkauft, die Stahlhütten, und jetzt bauen sie uns die Straßen, für die wir zahlen.
Das stimmt so nicht. Polen gehört zu den größten Nettoempfängern der EU, bekommt also viel mehr, als es einzahlt. Aber davon will Pan Mariusz nichts wissen. Ich merke, die Abneigung gegen Deutsche hat längst nicht mehr nur mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Den diffusen Ängsten und der Kritik an der EU und einer freien, kritischen Presse kann ich mit Argumenten begegnen und deshalb auch damit leben. Auch weil ich weiß, dass solche Gespräche wichtig sind. Um den Menschen ein Gesicht zu geben, das auf die Ressentiments reagiert. Und wenn ich dieser Konfrontation mal entfliehen will, dann stelle ich mich einfach als Socher vor, als Pani Socher.
Dann suche ich mir nur irgendwas, wo ich das drauflegen kann. So ein Bücherstapel.
Das ist Peter Oliver Löw vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Er sitzt in seinem Büro vor einer Bücherwand, aus der er einen Stapel herausgezogen hat. Den baut er jetzt auf dem Schreibtisch vor sich auf und legt das Handy drauf.
So, dann ist das näher an meinem Mund. So.
Wunderbar.
Löw forscht zu deutsch-polnischen Beziehungen. Und die sind so gut wie nie zuvor, sagt er. Beide Länder handeln miteinander, die Menschen reisen in die Nachbarländer, Grenzregionen und Partnerstädte stehen in engem Austausch. Und es stimmt. Ich erinnere mich noch an Grenzkontrollen und lange Staus an der Grenze, und daran, wie wir gejubelt haben, auf der Rückbank im Auto meiner Eltern, als wir sie zum ersten Mal ohne Passkontrolle passierten. Als der erste Billigflieger die Reise auf eine Stunde verkürzte und erstmals auch meine Freunde zu Besuch kamen. Aber jetzt ist das Verhältnis abgekühlt, aufgeladen von alten Ressentiments und aktuellen Verstimmungen.
Die Beziehungen haben sich eingetrübt. Auf einem relativ hohen Niveau kommen nun so Störfaktoren dazu. Und das hat natürlich etwas mit den politischen und medialen Diskursen zu tun. Wenn man in den Medien immer wieder über antideutsche Rhetorik der polnischen Regierung hört, wenn Skepsis gegenüber Deutschlands Europapolitik oder gegenüber Deutschlands Russlandpolitik vermittelt wird, wenn die polnische aktuelle Regierung jetzt vor einigen Monaten Reparationsforderungen gegenüber Deutschland erhoben hat, dann führt das bei vielen Menschen in Polen schon dazu, dass man sich dieser Rhetorik und dieser Logik verbunden fühlt. Und es färbt natürlich auf die allgemeinen gesellschaftlichen Beziehungen ein wenig ab.
Und somit auch auf mich. In Situationen wie im Taxi, auf dem Markt oder in der polnischen Redaktion, in der ich gerade arbeite und mit einem Kollegen über das erste Atomkraftwerk gesprochen habe, das im Norden Polens entstehen soll. Wenn die Deutschen uns das überhaupt erlauben, hat er gesagt und gegrinst. Und doch will ich nicht nur Polen den Fehler zuschreiben. Dafür bin ich zu sehr Deutsche und Polin. Zu einer funktionierenden Beziehung gehören schließlich immer zwei. Das stimmt, sagt Peter Oliver Löw.
In Deutschland ist es ganz klar, dass wir ganz faktisch so gut wie nichts wissen. In den Schulen wird nach wie vor sehr wenig über Polen unterrichtet. In den Medien kommt Polen zwar hin und wieder mal vor, aber insbesondere dann, wenn es mal in Warschau wieder kracht oder die deutsch-polnischen Beziehungen gerade mal wieder ein bisschen auf der Kippe stehen. Aber so eine wirklich große Breite der Gesellschaft wirkendes Verständnis gibt es halt nicht. Und es gibt auch sehr wenige Politikerinnen und Politiker in Deutschland, die sich in den letzten Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht haben, dieses Thema Polen ganz oben auf ihre Agenda zu setzen. Es gibt immer noch genügend deutsche Spitzenpolitiker, die noch nie in Polen waren oder halt nur mal zum Tanken über die Grenze gefahren sind. Und das soll sich ändern.
Wie erklären Sie sich dieses Desinteresse? Also Sie haben es als Desinteresse beschrieben. Ich habe den Eindruck, dass Polen das auch als Ignoranz oder eben so eine Überheblichkeit wahrnehmen. Wie erklären Sie sich das?
Das sind alte kulturelle Gewohnheiten, die über Jahrzehnte in der Nachkriegsbundesrepublik entstanden sind, mit einer Westbindung und dem Interesse an all den Dingen, die westlich von Deutschland oder südlich von Deutschland liegen. Das ist immer noch so eine latente Angst vor dem Unbekannten, vor dem, was einem im Osten vielleicht widerfahren könnte. Vielleicht auch so eine unterbewusste Angst vor der Konfrontation mit deutscher Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Denn es ist ja irgendwie schon bekannt, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg in Polen auf eine Art und Weise gewütet hat, die kaum vorstellbar gewesen ist.
30 Gramm. Wir stehen in der Küche. Mama, Papa, meine Geschwister und unsere Partner. 8 Leute schnippeln, schälen, rühren und backen. Es ist der Tag vor Ostern. Und bis dahin ist noch einiges zu tun. Feste haben wir, wenn es ging, immer in Polen gefeiert. Das war uns allen wichtig. Jetzt frage ich mich, wie kam das, wo wir doch in Deutschland aufgewachsen sind?
Das wäre für mich einfach wahrscheinlich furchtbar schlimm, wenn ihr überhaupt keine Beziehung zu diesem Land hättet. Weil ich natürlich mit dieser Kultur und mit Polnisch sehr verbunden bin. Das war eigentlich so die Motivation.
Aber wir sind ja sogar stolzer gewesen, Polen zu sein als Deutsche. Also wir wurden schon erzogen, stolzere Polen zu sein.
Das war vielleicht nicht stolzere Polen, aber stolz im Sinne selbstbewusst und nicht aus den Minderwertigkeitskomplexen heraus klauender Pole zu sein oder ein minderwertiger Pole zu sein.
Kannst du dich noch an Situationen erinnern, in denen dir Vorurteile entgegengekommen sind?
Zum Beispiel in der Familie von Papa hat man sich gewundert, ob wir eine Waschmaschine haben. Oder vielleicht die Wäsche von Hand waschen. Und da fand ich einfach, wie halte ich dieses Land aus? Eben dieses, naja, ihr fahrt nach Polen mit dem Auto, kommt ihr noch mit dem Auto zurück oder es wird geklaut werden. Oder dass die Polen darüber definiert werden, dass sie viel trinken. Und das hat schon zu so einem inneren Protest geführt.
Protest und Verletzung, weil die Deutschen ihr mit Vorurteilen begegneten und sie gleichzeitig beglückwünschten, dass sie in Deutschland lebt, obwohl sie sich unwohl fühlte und lieber in Polen geblieben wäre. Der EU-Beitritt Polens 2004 hat etwas verändert. Ein bisschen zumindest. Meine Mutter war damals im Fernsehen, in einer Gesprächsreihe, in der die neuen EU-Staatler damals vorgestellt wurden. Auch entfernte Bekannte fuhren mal hin, für einen Städtetrip oder weil ihre Firma eine neue Niederlassung eröffnete. Für meine Mutter hat das vieles einfacher gemacht. Es gab nur eine, die damit weiter nichts zu tun haben wollte. Meine Oma.
Die Oma hat die Wunden des Zweiten Weltkriegs nie überwunden. Es war so in ihr verankert und so traumatisch irgendwie, dass sie hat es eine Zeit lang sicher verdrängt. Aber ich kann mich erinnern, als mein Vater, also der Opa, Kontakte zu Aachen hatte, dienstliche, hat sie nie zugelassen, dass die Leute ins Haus kommen durften.
Und wie hat sie darauf reagiert, dass du nach Deutschland fährst?
Ja, das hat sie mir eigentlich nie verziehen.
Dass du da einen Deutschen geheiratet hast und mit ihm dort jetzt wohnst?
Ja, dass ich Polen verraten habe.
Gab es da so einen Moment, wo ihr so eine Auseinandersetzung hattet oder war das immer so unterschwellig?
Das war unterschwellig sicherlich. Das war ein großes Tabu, das wir miteinander hatten. Aber sie ist ja nie, wie oft haben wir sie eingeladen, komm doch zu uns und bleib bei uns. Das war nie eine Option.
Meine Mutter ist viel näher an der Generation, die den Krieg noch selbst erlebt hat. Dass sie in Deutschland Menschen getroffen hat, die im Krieg gegen Polen gekämpft haben, das hat sie nicht gestört.
Nein, meine, also es, dadurch, dass ich schon sehr früh angefangen habe, Deutsch zu lernen, war das für mich irgendwie klar, das ist Vergangenheit. Ich habe Deutschland ganz stark durch die Hilfsbereitschaft nach dem Kriegsrecht in Polen wahrgenommen.
1981 verhängt die kommunistische Regierung das Kriegsrecht, will damit die polnische Demokratiebewegung Solidarność zerschlagen. Bürgerrechte werden ausgesetzt, eine Militärregierung übernimmt die Macht, Solidarność-Mitglieder werden verhaftet.
Wir sind von sehr vielen Hilfstransporten, ob Medikamente oder Kleiderspenden oder Spenden von medizinischen Geräten unterstützt worden. Es sind wirklich ganze Lastwagen aus Deutschland gekommen. Und so ist mein Kontakt nach Westdeutschland entstanden, dass ich da einfach gedolmetscht habe und den Leuten geholfen habe. Und wir haben da eben sehr viele politische Diskussionen und Gespräche gehabt. Und das hat mich geprägt. So sah ich Deutschland. Und in diesem Sinne habe ich auch für mich gedacht, eigentlich lerne ich Deutsch, um eine Brücke zu sein und um in die Zukunft zu schauen, aus den Wunden der Vergangenheit nach vorne zu gehen.
Und gerade deshalb war ich so überrascht, dass ich eben in Warschau an so vielen Stellen Spuren des Kriegs gesehen habe und so diese Vorurteile oder diese Reserviertheit gegen Deutsche. Und in Deutschland müssen wir jetzt, wo die Polenwitze endlich weg sind, die Peace-Regierung erklären. Und damit sind wir ja schon wieder in der Rolle derjenigen, die erklären und vermitteln müssen, oder?
Ja, das stimmt. So ist das, ja. Aber vielleicht deshalb braucht man Leute wie uns, die beide Seiten verstehen und die Türöffner sind. Menschen, die in beiden Kulturen verankert sind, sind immer schon, denke ich, Erklärer gewesen oder Brückenbauer, die vermittelt haben zwischen dem einen und dem anderen. Nein?
Finde ich nicht. Das sieht meine Mutter meinem Gesicht an. Ich finde, es braucht auch Politik, unabhängige Medien und Organisationen, die daran arbeiten. Denn es kann doch nicht sein, dass nur Privatpersonen die deutsch-polnischen Beziehungen pflegen und die Politik sie dann wieder zertrampelt, wenn es gerade passt. So wie seit ein paar Jahren. Und doch weiß ich, dass meine Mutter auch recht hat. Oft vermittle ich sogar, ohne es zu merken. Pani Wanda würde das sicher gefallen.
Sophie Rebmann über das Ringen mit ihrer deutsch-polnischen Identität. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.